Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Die Medien und die Politik, nein, die Mauer muss weg, als könnte man Geschichte ausradieren.
Also ich wollte reisen können, ich wollte nicht, dass ich überall an Mauern stoße. Und ich wollte reden können, was ich wollte, lesen können, was ich wollte. Ich wollte das kleine Wörtchen Freiheit.
Dann hat man seine 7 Sachen genommen und ist dann bis zur Mauer gelaufen, hat geklingelt und dann wurde uns geöffnet.
Wie kam die Klingel an die Berliner Mauer? Welches war der beliebteste Grenzturm der DDR und warum eigentlich? Diese und andere Fragen beantworte ich Ihnen in der folgenden Stunde hier im Wochenendjournal. Es geht um 160 Kilometer deutsch-deutsche Geschichte. Es geht um die Berliner Mauer. Sie war an vielen Stellen überhaupt keine Mauer, sondern ein Zaun. Es geht um den früheren Todesstreifen. Er ist inzwischen ein Lebensraum und ein Lernort und ein Radweg. Zum Glück. Ich bin Claudia van Laak. Schön, dass Sie dabei sind.
Bestes Sommerwetter heute, so um die 20 Grad. Habe schon so ein paar Schmetterlinge hier rumflattern sehen. Wir befinden uns jetzt gerade im Südwesten von Berlin, Lichterfelde, rüber nach Teltow. Teltow ist schon Brandenburg. Und ich fahre heute, ups, da kommt noch jemand. Ordentlich was los auf dem Mauerradweg. Und ich fahre heute nicht alleine. An meiner Seite links befindet sich der Vater des Berliner Mauerwegs. Ist das richtig, Herr Kramer?
Das kann man so sagen.
Michael Kramer, 70 Jahre alt, bis vor kurzem Mitglied des Europäischen Parlaments, Verkehrspolitiker, Grüner. Seit 30 Jahren setzen Sie sich ein für den Mauerweg.
Ja.
Ich habe ein Foto gesehen in einem Buch von Ihnen. Da sieht man, wie Sie, war das der 10. November 89, wo Sie quasi Ihre erste Fahrradtour über die Grenze gemacht haben?
Das war am 12. November, deshalb ein beeindruckender Tag für mich.
Und Sie hatten damals schon am 12. November 1989 haben Sie sich vorgenommen, der alte Todesstreifen muss zum Lebensort werden, zum Fahrradort?
War damals überhaupt nicht umsetzbar. Die Medien und die Politik, nein, die Mauer muss weg, als könnte man Geschichte ausradieren. Nur einige wenige haben sich schon damals dafür eingesetzt.
So, wir müssen jetzt, glaube ich, erstmal eine Straße queren, ja?
Ja.
Also hier ist das Ortseingangsschild von Berlin und das Ortsausgangsschild von Teltow. Jetzt halten wir mal kurz an. Wir sind an einer orangefarbenen Stele. Die ist auch 3,60 Meter hoch, genau wie die Mauer damals war.
Und das Schild auch.
Und das Schild ist auch 3,60 Meter hoch. Mhm. Deshalb ist es manchmal etwas verwirrend, wenn man den Weg sucht.
Ja.
Also ich bin da auch schon verloren gegangen.
Mhm. Diese Stele erinnert hier an Klaus Garten, an die Flüchtlinge, die an den Außengrenzen getötet wurden. 128 Flüchtlinge sind ja erschossen worden.
Wir fahren jetzt links durch Teltow.
Ja. Immer noch auf dem Kolonnenweg der Grenztruppen.
Ja, der inzwischen ganz gut asphaltiert ist, aber es graben sich von unten schon die Baumwurzeln durch.
Ja.
Das heißt, da muss was gemacht werden, ne?
Ja, aber hier der Weg ist schon gemacht worden. Also man sieht auch, das waren ja immer die Platten und die Fugen sind hier geschlossen. Das ist jetzt ganz gut gemacht worden.
Mhm.
Hier sieht man noch den alten Zaun.
Ah, den Metallstreckzaun.
Ja, es gab ja den Vorderlandzaun, den Hinterlandzaun oder die Mauer. Da stand die Mauer am Teltow-Kanal.
Was ich so toll finde hier an dem Weg, ist, dass man beides hat. Also wir haben wirklich eine traumhafte Natur zum Teil. Wir sind gerade durch so ein, ich glaube, ein Ehrenbruch gefahren und Geschichte gleichzeitig. Also man kann beides haben.
Ja.
Aber jetzt kommen wir wieder an so eine 3,60 Meter hohe Stele.
Hier wurde praktisch der Grenzkontrolleur der DDR-Grenztruppen wurde hier von den eigenen Grenzern erschossen. Ist nicht der einzige, das gab es öfter. Es wurden auch Leute erschossen, die gar nicht fliehen wollten. Die waren praktisch dann in dem Gebiet und wurden für Flüchtlinge gehalten. Und auch daran wird erinnert, das finde ich auch richtig.
Hier ist gleich ein Apfelbaum nebenan. Und wenn wir jetzt, naja, vielleicht 4 Wochen weiter wären oder 6 Wochen, könnten wir die schon ernten.
Ja, aber vielleicht den einen könnte man sogar schon, ist ja schon rot.
So, wir queren jetzt den Teltokanal. Frei?
Wir fahren mal rum.
Ein bisschen hoppelig hier, diese Stelle. Jetzt fahren wir auf der Westseite.
Der Zollweg, den ja die Alliierten angelegt hatten. Dem bin ich ja noch im Sommer 89, bin ich ja praktisch auf dem Westberliner Zollweg einmal rund gefahren. Mhm. Und ich konnte mir nicht verfahren in einer Wand lang. Und dasselbe habe ich dann gemacht im Frühjahr 1990 zwischen Vorderland- und Hinterlandmauer auf dem Kolonnenweg der DDR-Truppen. Mit einem komischen Gefühl, aber das bin ich dann auch noch abgeradelt.
Okay, und, da sah es ein bisschen anders aus als heute.
Ja klar, da stand ja alles noch, nur es war zugänglich. Und die Grenztruppen hatten ja bis zum 2. Oktober die Aufgabe. Denen wurde gesagt, ihr habt die Mauer aufgebaut, ihr müsst sie abbauen. Und das haben sie mit preußisch-sozialistischer Gründlichkeit auch getan. Und nur wo Initiativen waren oder Einzelpersonen gesagt, nee, lass diesen Wachturm stehen oder hier Reste der Mauer, sonst hätten wir gar nichts mehr.
Michael Kramer trägt heute ein besonderes Trikot. Es ist blau mit der Nummer 13 und gelbe, goldene europäische Sterne rund um die 13. Und darunter steht Iron Curtain Trail. Das heißt, diese 155 Kilometer Radweg, also den Berliner Mauerradweg, das reicht ihm nicht. Es soll noch eine Nummer größer werden, nämlich Michael Kramer setzt sich ein für einen Radweg entlang des früheren Eisernen Vorhangs.
Als ich dann ins Europäische Parlament gewählt wurde, einer der ersten Berichte war Sustainable Tourism, nachhaltiger Tourismus. Und der Berichterstatter war ein Portugiese und er suchte die europäische Identität. Und ich habe gesagt, ja, die haben wir zu Mauerzeiten, wir haben davon gelebt, ihr ganz weit weg und wir ganz nah dran. Aber das hat unsere Geschichte geprägt. Und habe dann den Antrag gestellt, dass der Mauerweg auf Europa übertragen wird. Habe eine riesengroße Mehrheit im Parlament gekriegt, aus allen Ländern und allen Fraktionen. Und zwar ist er an der Westgrenze der Warschauer Paktstaaten entlang, startet an der Barentssee oder am nördlichen Eismeer, an der russisch-norwegischen Grenze und geht bis zum Schwarzen Meer an der türkisch-bulgarischen Grenze.
Wie viele Kilometer insgesamt?
10.000 Kilometer.
10.000?
Geht durch 20 Länder und 15 sind heute Mitgliedstaaten der EU.
Sind Sie denn diese 10.000 Kilometer schon abgefahren?
Ich muss gestehen, mir fehlen noch 500.
Von Hennigsdorf nach Spandau, das ist wohl einer der schönsten, idyllischsten Abschnitte des Mauerradwegs. Immer direkt an der Havel entlang. Die Sonne glitzert auf der Havel. Seerosen im Wasser, Erlen hier am Ufer und Schilf. Das Wasser schwappt so an den Strand. Da glitzern Muscheln durch, Flussmuscheln. Hinter mir ein alter Grenzturm. Das ist einer der wenigen Grenztürme, die noch erhalten sind. Aber der interessiert mich jetzt nicht. Ich steige wieder aufs Fahrrad, fahre ein paar Kilometer weiter. Und da gibt es eine der kuriosesten Mauergeschichten überhaupt zu erzählen. Guten Morgen, Frau Schemmel.
Guten Morgen.
Wir sitzen hier unglaublich idyllisch bei leichtem Sommerwind auf der kleinen Terrasse einer Holzlaube. Neben mir wächst und duftet der Lavendel. Da vorne badet gerade eine Amsel im Wasser. Die Hortensien blühen dunkelblau. Das ist hier das Gelände der Wochenendgemeinschaft Fichtewiese 1921. Der Anliegerausweis liegt hier vor mir. dass es hier einen Anliegerausweis brauchte, hängt damit zusammen, dass das hier damals nach der deutschen Teilung eine Westberliner Exklave auf DDR-Gebiet war. Marianne Schemmel, Sie sind jetzt 71, sind hier quasi aufgewachsen, haben Sie mir erzählt. Wie war das da, als Sie plötzlich die Mauer hier direkt vor der Tür hatten?
Es war erst mal ein bisschen unheimlich, weil wir nicht wussten, was passiert jetzt weiter. Aber es regelte sich dann langsam.
Das heißt, es war Westberliner Gebiet, aber in der DDR. Wie muss man sich das vorstellen? Sie kamen nur zu Fuß hierher.
Das Auto musste man dann drüben an der Bürgerablage abstellen. Dann hat man seine 7 Sachen genommen und ist dann bis zur Mauer gelaufen, hat geklingelt oder je nachdem, wie die Technik gerade fortgeschritten war. Und dann wurde uns geöffnet.
Es gab tatsächlich an der Mauer eine Klingel. Das ist ja unglaublich.
Irgendein Witzbold hatte dann auch mal rangeschrieben, Honecker, bitte dreimal klingeln.
Durften Sie denn Besuch empfangen, Marianne Schemmel? Wie war das?
Also, wenn wir Besuch haben wollten, dann mussten wir das ein Jahr vorher beantragen. Das wurde bei unserem Vorstand dann auf eine Liste geschrieben und die wurde eingereicht. Wir bekamen dann eine Karte, eine Besucherkarte und dann konnte der Besuch kommen, aber auch nur aus Berlin, nicht aus Westdeutschland. Wir haben uns dran gewöhnt, muss ich ja einfach so sagen. So. Und man war hier draußen sicher. Die Laube haben wir mit einem Schrankschloss. Die Tür war nur mit einem Schnappschloss zu, weil hier konnte ja keiner her.
Sie wurden ja im Grunde als Westberlinerin dann von den DDR-Grenzern bewacht, was ja auch ein bisschen komisch ist. Wie war denn das Verhältnis zu denen? Kannte man die oder wurden die immer ausgetauscht?
Zum Anfang der Saison waren die immer neu. Und dann musste man jedes Mal, wenn man kam, den Ausweis zeigen. Im Laufe der Zeit kannte man sich dann. Ab und zu hat man dann mal ein Eis mitgebracht vom Baden oder irgendwas hingestellt. Es durfte natürlich nie irgendwas zurückbleiben, damit sie nicht Ärger bekamen.
Marianne Schemmel, war das hier immer ganz ruhig oder gab es hier auch mal Vorfälle, gab es auch mal Schüsse, ist mal jemand geflohen?
Einen Vorfall hatten wir, das war 1978, ist ein Grenzer, der die Situation genutzt hat, wo Leute von uns mit einem großen Wagen unterwegs waren zur Bürgerablage.
Und man muss noch sagen, was ist die Bürgerablage? Das ist ein Strand hier gleich um die Ecke, richtig?
Genau.
Ein schöner Name übrigens.
Ja, seit ewigen Zeiten heißt das so. Die sind also unterwegs gewesen und dieser eine Grenzer, der hat die Kurve, mit der das Tor aufgemacht wurde, hat er arretiert und hat sich vor unsere Leute, so dass er vor ihnen war, als Schutzschild praktisch zwischen ihm und dem anderen Grenzer, so ist die Flucht gelungen.
Hand aufs Herz, war es schöner, als die Mauer noch da war?
So nach dem Motto, alles war früher immer schöner. Manches war schöner, aber also ich muss das auch sagen, ich genieße das, dass ich rauskommen kann, wann immer ich will. Und wenn das nachts egal wann. Und das finde ich sehr schön.
Denn Marianne Schemmel muss jetzt nicht mehr zweimal an der Mauer klingeln, richtig?
Nein, das ist wirklich schön. Und auch mit den Leuten jetzt. Das ist halt, wie gesagt, eine andere Zeit. Und das wird sich auch irgendwie zurechtruckeln.
Heute bin ich mit dem Fahrrad zwar da, aber meine Gesprächspartnerin heute, die kann ich nicht überzeugen, Fahrrad zu fahren. Der darf ich das nicht mehr zumuten. Die ist schon 80 Jahre alt, steht neben mir, Renate Werwig. Wir sind jetzt gerade in der Mitte von Berlin und zwar geht natürlich der Mauerradweg auch durch Berlins Mitte. Bernauer Straße, Ecke Brunnenstraße. Frau Werwig, was suchen wir jetzt gerade?
Wir suchen jetzt das Haus Brunnenstraße 45. In diesem Haus mündete ein in West-Berlin unter der Bernauer Straße. Da gab es einen Tunnel. Das ist der Eingang.
Aha.
Genau hier. Bis hier.
Sie erkennt es wieder, Frau Berwick erkennt es wieder. Also das ist ein Gründerzeithaus, 1, 2, 3, 4, 5 Stockwerke hoch. Wann war es genau?
Im Februar 1963, also anderthalb Jahre nach Mauerbau. Da wurde von der Bernauer Straßenseite West ein Tunnel von Studenten gegraben, der kam raus in der Brunnenstraße 45, vor der wir hier stehen. Und ich hatte noch mein Studentenzimmer in Mitte, Zionskirchplatz. Und dort traf ich mich konspirativ in bestimmten Abständen mit Studenten aus der Bundesrepublik, die mir also erzählten, dass ein Tunnel gebaut würde und ich mich in Bereitschaft halten sollte mit den Eltern gemeinsam. So wie der also fertig sei, müssten wir ihn betreten.
Wir sind jetzt im Durchgang zum Hof. Renate Werwig blickt sich suchend um. Rechts das Treppenhaus. Da geht es auch in den Keller. Vielleicht finden wir noch Spuren des alten Fluchttunnels?
Habe es bestimmt abgeschlossen. Bitte die Haustür und die Kellertüren geschlossen halten. Mit freundlichen Grüßen die Hausverwaltung. Keller ist abgeschlossen, kommen wir jetzt nicht rein.
Der Eingang zu dem Tunnel war hier in einem Keller.
Wir sehen hier den Kellerabgang.
Hier ist der Kellerabgang und der Tunnel war ja verraten. Es war ein Maulwurf in der Gruppe von der Stasi, eine IM-Frau aus Leipzig. Und die hat von Anfang an den Tunnel also praktisch mitgebaut. Und deshalb kamen wir, wo wir hier jetzt stehen, so weit sind wir nie gekommen.
Weil sie wurden vorgewarnt, ihre Eltern und sie, ihr Bruder war ja schon vorher in den Westen gegangen.
Mein Bruder hat ja den Tunnel mitgebaut von westlicher Seite, der hat selbst gebuddelt.
Und das heißt, sie waren auf der Straße und dann?
Und da kam uns also aus dem Haus gestürzt einer dieser Kuriere und sagte, der Tunnel funktioniert nicht. Wir wussten damals nicht, was mit dem Tunnel ist, dass er verraten wurde, habe ich erst nach der Wende aus den Akten erfahren. Und wir sollten schleunigst wieder nach Hause fahren und wir würden wieder irgendwie voneinander hören. Das war das Ende. Und wir fuhren, Vater, Mutter und ich, mit dem Auto Richtung Heimat, Teupitz, wo wir also wohnten. Und mein Vater wurde gleich an der nächsten Tankstelle verhaftet und mich bei meiner Mutter in Teupitz haben sie dann über Potsdam nach Hohenschönhausen gebracht in Untersuchungshaft.
Wie lange waren Sie dann im Gefängnis?
In Rostock standen wir vor Gericht und mein Vater wurde also wegen versuchten illegalen Verlassenwollens der DDR zu 3,5 Jahren Zuchthaus verurteilt, ich zu 2,5 Jahren Zuchthaus und meine Mutter, die bis dahin auf freiem Fuß war, wurde auch noch zu 1 Jahr verurteilt und die musste noch in der Barnimstraße bei Kriminellen in Ost-Berlin Kartoffeln schälen. Und mich brachte man in den Strafvollzug nach Frankfurt-Oder. Das war eine Untersuchungshaftanstalt der Stasi und in Frankfurt-Oder konnte ich als Ärztin arbeiten, weil ich ja mit dem Studium fertig war. Das war ein gewisses Privileg unter diesen Bedingungen.
Aber Sie haben es ja nicht aufgegeben. Sie haben noch versucht, ein zweites Mal zu fliehen, obwohl es ja so gefährlich war und Sie im Gefängnis waren.
Ich erfuhr aber als Insider, dass seit 1963 sogenannte Freikäufe stattfanden. Und zwar die Bundesrepublik hat also für viel Geld der DDR politische Häftlinge abgekauft. Und diese Verhandlungen führten zwei Rechtsanwälte, Rechtsanwalt Vogel in Ost-Berlin
Wolfgang
und, Stange
Vogel,
und Jürgen Stange in West-Berlin. Und ich bin einfach und schlicht zu Herrn Vogel gefahren und habe gesagt, Herr Vogel in Friedrichsfelde, in seine Kanzlei, ich möchte von Ihnen freigekauft werden. Ich will hier nicht mal beerdigt sein in diesem Staat. Und der Vogel hat mich ulkig angeguckt und wir haben uns richtig gestritten. Er meinte, ich sei doch frei, aber ich fühlte mich nicht frei. Und am Ende habe ich ihn angebrüllt und habe gesagt, Herr Vogel, was muss ich tun, dass Sie mich freikaufen? Und da meinte er, die einzige Möglichkeit, die er sieht, sei, ich ließe mich noch mal einsperren. Und dann habe ich einen erneuten Fluchtversuch gestartet.
Und dann hat es geklappt, Sie sind freigekauft worden. Ja. Sie sagten mir gerade, Sie kommen nicht mehr gerne hierher, gar nicht. Sie schüttelt gerade mit dem Kopf und Sie gehen auch nicht gerne nach Hohenschönhausen. Nein. In das ehemalige Stasi-Gefängnis. Da waren Sie ein Jahr. Das heißt, es ist unglaublich hart, sich diesen Erinnerungen noch mal auszusetzen. Ja.
In die Orte, wo man mich mal eingesperrt hat oder diese schmerzliche Erinnerungen tragen, wie hier diese Brunnenstraße 45, damit möchte ich mich nicht mehr in meinem Alter belasten.
Wie war denn dann für Sie der Tag des Mauerfalls, der 9. November 1989?
Es war irre. Ich habe 26 Jahre in hier Berlin-Lichterfelde eine Kinderarztpraxis gehabt. Und es war also noch der Sommer 89, da waren mein Bruder, mein Mann und ich in meinem Garten in Lichterfelde und wir haben übereinstimmend gesagt, wir werden keinen Mauerfall mehr erleben, unsere Enkel, aber wir nicht. Und dann kam der Mauerfall.
Renate Werwig, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was war der Grund für Sie zu sagen, ich halte es in diesem Staat DDR nicht aus?
Eine sehr wichtige Frage. Also ich wollte reisen können, ich wollte nicht, dass ich überall an Mauern stoße und ich wollte reden können, was ich wollte, lesen können, was ich wollte. Ich wollte das kleine Wörtchen Freiheit.
Der Mauerradweg. Auf meiner Tour habe ich mich nicht nur getroffen mit Michael Kramer, der diesen Mauerradweg initiiert hat. Ich treffe mich auch mit Leuten, die flüchten wollten, die geflüchtet sind, die es nicht geschafft haben. Und ich wollte, und das habe ich jetzt geschafft, mich auch mal treffen mit jemandem, der damals auf der DDR-Seite bei den Grenztruppen gearbeitet hat. Peter Kaminski, 63 Jahre alt. Das ist ja jetzt gar nicht so weit von hier entfernt, ne?
Nein, ich wohnte damals wohne nach wie vor in Großklinike.
Und dort waren Sie auch eingesetzt?
Da war ich eingesetzt in unserem Grenzregiment Hanno Günther, Nummer 34. Ich war dort nach Abschluss meiner Militärakademie als Leiter Artillerie eingesetzt worden und war zuständig für die Ausbildung der Artillerieeinheiten. Selbst im Abschnitt bin ich nicht eingesetzt gewesen.
Nun ist ja die Grenze, nun ist ja die Mauer schon länger weg, als sie da war. Wie blicken Sie denn heute darauf, auch auf diese Zeit?
Also erstmal ist es sehr gut, dass wir mittlerweile auch Zeiträume haben, dass wir länger keine Mauer haben, als es sie gab. Die Auseinandersetzung mit dem Thema begann eigentlich wenige Monate vor der Wende, als dann doch die Einflüsse der Perestroika relativ deutlich bei uns im Regiment zumindest wurden, weil der Stabschef und der Politstellvertreter beide ihre Ausbildung in Moskau gemacht hatten an der Militärakademie. Dass dann so bestimmte Sachen, die aufgrund der dann festgestellten Entwicklung einfach auch mit den Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren auch besprochen worden ist. Also das war aus meiner Sicht was ganz Neues. Als wir da so einen Termin hatten, war das aber genau der Tag, an dem dann nachts auch entschieden wurde, die Mauer zu öffnen. Dieser ganze Trubel war dann irgendwann 5.30 Uhr oder so zu Ende und wir hörten DT-64.
Das Jugendradio der DDR kennen heute nicht mehr so viele.
Und die berichteten über ihre erste Fahrt durch West-Berlin. Und an dem Punkt hatte ich Tränen in den Augen, weil ich auf einmal eine Vision hatte. Du hast dich mal verpflichtet, 25 Jahre lang als Offizier zu dienen. Und du hättest frühestens mit 65 Jahren unter Umständen eine Chance gehabt, in ein geliebtes Gebirge zu fahren. Ich bin begeisterter Bergsteiger und ich habe von den Alpen geträumt. Und da in der Nacht habe ich mir gesagt, na, vielleicht dauert es jetzt nicht mehr ganz so lange.
Ich würde gerne noch mal auf die Zeit vorher zurückkommen, Herr Kaminski. Sie haben gesagt, Sie waren Ausbilder, Sie waren Major. Sie mussten Ihre Leute ausbilden zu töten.
Dem würde ich widersprechen. Die Grenzsoldaten wurden nicht ausgebildet zu töten, sondern es gab diesen Befehl zur Anwendung der Schusswaffe. Da gab es ganz klare Regeln, wann sie angewendet werden darf und wann nicht. Die Soldaten wurden, wenn sie an die Grenze geschickt wurden, auch auf diesen Befehl vergattert. Aber das hieß im Prinzip unter Anwendung aller möglichen Mittel, eine Flucht zu verhindern. Das ist richtig, aber die Soldaten wurden nicht ausgebildet, speziell Flüchtende erschießen zu können oder so, sondern die haben ein Programm durchlaufen, was eben zu so einer Grenzsicherung gehört, was zu machen ist. Und ja, heute sage ich, ich bewundere die jungen Menschen, die damals als Grenzsoldaten in den Abschnitt geschickt worden sind, wie sie mit der Situation umgegangen sind, weil das ist eine unwahrscheinliche Konfliktsituation, die da entstehen kann. Das ist mir bewusst und ich wüsste auch nicht, wie ich persönlich in so einer Situation dann reagiert hätte.
Es gab ja auch viele Grenzer, die sind damit nicht klargekommen. Die haben dann Selbstmord begangen. Es gab auch Grenzer, die versucht haben zu fliehen. Kennen Sie solche Vorfälle? Wie sind Sie damit umgegangen?
Also es gab einen Vorfall vor meinem Dienstantritt im Grenzregiment, wo ich noch in der Militärakademie war. Aber dort hat ein Posten seinen Postenführer erschossen, um dann anschließend die Grenze zu überwinden und nach Berlin zu flüchten. Der hat dabei den Ulrich Steinauer einfach von hinten erschossen. Das war natürlich eine Extremsituation, aber dass es sowas gab, das war mir bekannt.
Sie haben ja jetzt ungefähr ein halbes Leben in der DDR verbracht und ein halbes Leben in der Bundesrepublik. Wenn Sie das mal so Revue passieren lassen und Bilanz ziehen?
Ich habe bedauert, dass wir nicht überall hinfahren kann. Ich habe, wie gesagt, die große Liebe zu den Bergen gehabt. Also mehr als Hohe Tatra war zu DDR-Zeiten für mich nicht möglich. Erschüttert hat mich dann in meiner zweiten Lebenshälfte, wo dann viele Sachen nachgewiesen werden konnten, dass die DDR in Teilen ein Unrechtsstaat gewesen ist. Ich stehe auf alle Fälle dazu, es war gut, dass es diese Wiedervereinigung gab. Ja, ich habe mich auch die 30 Jahre als Kommunalpolitiker eingesetzt, egal ob nun in der Gemeindevertreter, als ehrenamtlicher Bürgermeister oder im Kreistag oder Stadtverordnetenversammlung, etwas zu bewegen, Missstände, die auch heute noch da sind, zu verändern. Und auf meinen beruflichen Werdegang hat das auch Einfluss gehabt. Ich arbeite schon viele Jahre sehr intensiv als Betriebsrat.
Peter Kaminski, Sie sagen, nach der Wende haben Sie festgestellt, dass vieles ganz anders war, als Sie vorher dachten. Fühlen Sie sich da im Nachhinein ein bisschen veräppelt von der SED-Führung auch? Sagen Sie, die haben uns belogen? Oder sagen Sie, vielleicht war ich persönlich ein bisschen naiv, ich hätte das ja auch merken können?
Ja, ich fühle mich auch veräppelt. Aber ja, wenn man jetzt 30 Jahre drüber nachgedacht hat und die Gedanken kommen immer wieder, war man vielleicht selber zu blauäugig, hätte man nicht das eine oder andere wahrnehmen können. Ich bin zumindest sehr zufrieden, dass es jetzt so ist, wie es ist. Demokratie ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich versuche das, wie gesagt, seit vielen, vielen Jahren zu nutzen, um Vorstellungen, die ich habe, umzusetzen. Und dabei soll es auch bleiben.
unterwegs. Westliches West-Berlin. Klado, Gato, der Gutspark, Großklinike. Heute habe ich das Glück, mit Axel Klausmeier zu radeln. Historiker, Kunsthistoriker, Denkmalschützer und der allerbeste Kenner der Berliner Mauer überhaupt. Axel Klausmeier hat vor Jahren schon jede kleinste Kleinigkeit dokumentiert, die noch da ist, von der DDR-Grenzsicherung. Streckentelefone der Grenztruppen, der Kolonnenweg, Betonpfeiler. Seit einigen Jahren leitet er die Stiftung Berliner Mauer.
Wir stehen hier an einem Streckmetallzaun einer älteren Generation aus den 60er Jahren.
Ist so ein bisschen verrostet schon, ich klopfe mal dagegen. Und zwischendurch sind so Betonpfeiler und dazwischen dieser Streckzaun.
Das Zeug ist im Grunde unkaputtbar. Also das ist.
Das steht hier wie lange jetzt?
Seit Mitte, Ende der 60er Jahre. Wir sind hier am ehemaligen Außenring der Grenze, war ganz häufig Zaun und eben nicht Mauer. Also von diesen rund 155 Kilometer, die einmal rund um West-Berlin gingen, waren etwa 110 bis 112 Kilometer Zaun.
Wir sind jetzt direkt am Großkliniker See. Wenn es mir jetzt gelungen wäre, über diesen Streckzaun zu kommen und ich hätte mich dann in den See geworfen und wäre rübergeschwommen, hätte ich dann die westliche Seite erreicht?
Genau, dann wären Sie in West-Berlin gewesen. Es war insofern eine besondere Situation, weil auf der West-Berliner Seite, aufgrund dieser wirklich sehr, sehr schönen landschaftlichen Situation, Großklinike war immer schon ein Naherholungsgebiet. Es war auch in den 20er Jahren also eine Sommerfrische. Hier wurden also auch Villen gebaut und deshalb war auch zu Mauerzeiten dieser Ort, jedenfalls auf West-Berliner Seite, sehr, sehr begehrt. Und da gab es ein Freibad. Und da gingen die West-Berliner hin und hatten am Wochenende eine gute Zeit. Aber es war auch eine absurde Situation, weil man unmittelbar vor den Schildern stand, also halt hier Grenzgebiet, weil die Grenzlinie exakt durch die Mitte des Sees verlief. Wenn man am West-Berliner Ufer war, war alles okay. Aber man durfte auch nur eine gewisse Anzahl von Metern rausschwimmen, weil man in der Mitte des Sees automatisch dann auf DDR-Gebiet schwamm.
Und wie kommt es, dass diese Teile jetzt noch stehen? Also Sie hatten ja schon erzählt, nach 1990, nach 1989 war die Devise weg damit.
Ja.
Weg, weg, weg. Und irgendwann hieß es, halt, halt, wir können nicht alles. Wir brauchen etwas für die Erinnerung. Wie kommt es, dass dieser Metallstreckzaun und dieses kleine Stück Mauer hier noch steht, wo es steht?
Wenn solche Stücke wie hier plötzlich einfach noch zu finden sind, war das entweder bürgerschaftliches Engagement oder wir haben es auch, dass die Grenztruppen, die ja mitgeholfen haben, die Grenze abzureißen, aus welchen Gründen auch immer, dann hier haben wir stehen lassen. Das ist ganz schwer zu erklären. Oder es haben sich Anrainer beispielsweise dafür eingesetzt, dass ein Stück einfach da bleibt, weil wir haben Situationen, da wurde der Hinterlandzaun einfach als Gartenzaun weiter benutzt, denn dieser Streckmetallzaun ist im Grunde unverrottbar, ja, und der hält Kaninchen ab.
Nun bricht die Sonne gerade so ein bisschen durch und wir machen uns auf den Weg, setzen uns auf die Fahrräder, nehmen nicht das Motorrad, was gerade hier vorbeikommt, sondern fahren jetzt wohin, Herr Klausmeier?
Ja, wir fahren mal Richtung Sacro weiter. Wir fahren ein Stück jetzt über den Kolonnenweg, schauen mal, wie weit wir kommen. Denn der führt direkt am Wasser vorbei des Großklinikersees. Und diese Wassergrundstücke sind sehr begehrte Grundstücke. Und wo es eben auch aus Grund von eigentumsrechtlichen Fragen immer wieder zu temporären oder auch längerfristigen Sperrungen kommt. Und da gucken wir mal, wie weit wir kommen.
Jetzt links ab?
Ja, jetzt links. Und dann kommen wir hier, ab hier sind wir dann tatsächlich wieder auf dem historischen Kolonnenweg der Grenztruppen. Man sieht hier auch diese Platten immer noch, wo der gebrochen ist, der Asphalt.
Das stimmt, ja.
Man kriegt hier jetzt noch eine ganz gute Vorstellung davon. Hier vorne kommen gleich rechts nämlich nochmal
oben. Links sind jetzt noch ein paar Birken, die sind jetzt aber, wo sind die jetzt?
Die sind neu.
Die sind neu?
Ja.
Und links ist wieder der Großkliniker See.
Links der Großkliniker See, wir sind auf dem Kolonnenweg und hier rechts stehen noch ein paar Betonpfosten.
Ups, ah!
Die sind original. Das sind jetzt original.
Aber nicht der Zaun mehr da dran ist.
Nee, der Zaun nicht. Der Zaun war auch anders, aber die Pfosten sind tatsächlich sozusagen privatisiert und dienen jetzt hier als Absperrung für einen Garten.
Ach, das ist ja interessant.
Hier in der Nähe muss dieser Wachturm gewesen sein, der so beliebt war bei den DDR-Grenzsoldaten. Also die standen hier oder hatten hier Dienst auf der DDR-Seite und konnten aber gewissermaßen unter dem Stichwort Feindbeobachtung rübergucken nach West-Berlin. Und auf West-Berliner Seite war ein Freibad und dort gab es eben auch eine FKK-Stelle. Und da wurde natürlich der Feind besonders gerne beobachtet.
Das war dann nicht nur Nackte, sondern nackte Feindinnen und Feinde, die man beobachten konnte.
Genau.
Wussten denn die Nackten, dass sie von den DDR-Grenzern beobachtet wurden?
Also das wussten sie schon. Das konnte man schon von der anderen Seite auch sehen, also von der Westseite. Ja. Ja, wir fahren einfach mal weiter und fahren ja im Grunde jetzt Richtung Sacro, zum Sacroer See, der sich südlich anschließt und bleiben so lange wie möglich auf diesem ehemaligen Kolonnenweg. Ja, und hier kommen wir jetzt an eine Situation. Hier ist jetzt gleich der Kolonnenweg zu.
Oh.
Und hier müssen wir ihn umfahren. Also das Grund
heißt, hier ist jetzt Sackgasse.
Hier ist eigentlich Sackgasse. Und das heißt, hier hat also eine Restitution stattgefunden. Die Grundstücke sind vielleicht zurückgekauft worden oder neu verkauft worden. Und oben rechts steht jetzt eine Villa. Und dieses Villengrundstück aus, ich sag mal, 20er Jahre, 10er Jahre, lief also praktisch bis zum Wasser runter und offenbar war das entsprechend eingetragen und die neuen oder vielleicht sind es auch die alten Eigentümer, keine Ahnung, aber die sagen halt, unser Grundstück geht eigentlich bis zum Wasser runter und insofern wollen wir das auch so als solches benutzen und hier gibt es jetzt eine Umfahrung, mal gucken, wie weit wir jetzt kommen.
Aber da müssen wir doch direkt am Wasser entlang. Wie soll das jetzt gehen?
Ja, manche haben eben...
Es wird jetzt hier ein bisschen steil und der Weg ist auch nicht mehr so toll, mal gucken.
Ja, manche haben aber dann auch hier, um die Öffentlichkeit doch noch durchzulassen, auf ein paar Meter bis zum Wasser verzichtet. Und so ist es offenbar.
So ist es hier. Das
heißt, so ist es auch hier der Fall.
Ja, wir können jetzt direkt am Wasser entlang und die Eigentümer erlauben uns quasi darüber zu fahren. Aber ich habe kein Schild gesehen, ein Privateigentum.
Nee,
ah, doch, da vorne ist ein gelbes Schild. Mal gucken,
ja,
was da steht.
Ja, hier vorne ist eins.
Jetzt wird es ein bisschen sandig. Hier wölben sich die Wurzeln raus.
Ja.
Was ist denn das für ein Baum? Erlen sind das hier. Doch, hier steht ein gelbes Schild. Privatgrundstück betreten verboten.
Ja, aber es ist natürlich, wenn man sich das jetzt hier anschaut, auch eine Traumsituation. Es
ist super idyllisch hier. Hier liegt so ein kleines Boot.
Und das Wasser ist glasklar.
Sehr schön.
Ja, das Wasser ist einfach, hat eine traumhafte Qualität und...
Sie wollten eigentlich heute noch schwimmen, oder?
Eigentlich wollte ich heute noch schwimmen, aber jetzt ist gerade so kühl. Aber vielleicht mal gucken.
Handtuch dabei?
Handtuch dabei.
Heilandskirche in Sacro, ein ganz besonderer Ort. Axel Klausmeier, der Direktor der Stiftung Berliner Mauer, hat diesen Ort vorgeschlagen. Warum, Herr Klausmeier?
Ja, weil an diesem Ort ganz besonders deutlich wird, wie brutal die Grenze ja auch Natur zerstört hat. Wir sind hier mitten in der Potsdamer Parklandschaft, die Teil des Welterbes ist. Zwar erst nach dem Mauerfall Welterbe geworden ist, aber hier haben wir eine einzigartige Schöpfung, die über Jahrhunderte entstanden ist und die die Mauer dann brutal zerschnitten hat. Wir stehen hier an dieser neoromanischen Kirche aus den 1840er Jahren, die bewusst hier an so eine Ecke der Havel gesetzt worden ist.
Es ist also die sieht ja vom Wasser aus auch wie so ein Schiff aus,
ne? Schiff, was hier
die ragt da in die Havel rein.
In die Havel rein, was ist im Grunde wie so ein angedocktes Schiff, sieht sie aus. Und eine ganz wunderbare Anlage mit einer Sichtbeziehung hin zur Glienicker Brücke und am anderen Ende eine Sichtbeziehung zur Pfaueninsel. Also ein enorm ausgeklügeltes System auch von Landschaftsgestaltung. Wir stehen im ehemaligen Mauerstreifen. Die Mauer dockte an den Campanile, an diesen
Glockenturm.
An den freistehenden Glockenturm, der direkt neben der Kirche stand. Und die Kirche selbst war sozusagen fast exterritorial. Sie gehörte zur DDR, aber war nicht zugänglich. Sie war seit 1961 abgesperrt.
Und dann habe ich gehört,
Die haben noch bis Weihnachten 1961 Gottesdienste hier gemacht. Und dann sind die Grenztruppen rein und haben das Innere verwüstet.
Ja, ja, also die Kirche war dann gesperrt. Also die wurde gewissermaßen von der anderen Seite, von Kleinglienicke und von West-Berlin, wurde sie durch den Pfarrer versorgt und mit betreut. Und dann war zu und man kam nicht mehr rein. Und über die Jahrzehnte, muss man sagen, ist die Kirche dann vandalisiert worden. Aber es hat eben auch Schäden im Dach gegeben. Und wenn dann erstmal das Dach offen ist, dann wissen wir alle, was passiert. Aber es ist auch mutwillig zerstört worden. Ja, und dann fiel die Mauer. Und ganz bewegend gab es dann eben zu Weihnachten 89 auch wieder hier den ersten Gottesdienst. Aber in eben dieser im Grunde zerstörten Kirche, die dann im Laufe der 90er Jahre ganz, ganz liebevoll wieder restauriert worden ist. Es gibt auch Grenztruppenunterlagen, dass man die Kirche gesamt abreißen wollte, weil sie einfach sozusagen, die stand im Weg, man konnte es schlecht kontrollieren, aber das ist zum Glück verhindert worden und insofern können wir uns heute umso mehr dran freuen.
Ich bin jetzt ziemlich erschöpft.
Ja,
gut. Auch verschwitzt. Sie haben mich ziemlich gescheucht, Herr Klausmeier.
Das wollte ich nicht. Und insofern tut mir das leid. Aber ich hoffe, dass Sie doch ein bisschen Einblicke bekommen konnten, wie diese Mauer diese ganze Landschaft auch geprägt hat und wie wunderbar es ist, dass es heute alles wieder erlebbar ist.
Das war das Wochenendjournal. 160 Kilometer deutsch-deutsche Geschichte, der Berliner Mauerweg. Ich bin Claudia van Laak und wünsche das allerschönste Wochenende. Machen Sie es gut.